So, was ist heute für ein Tag? Erster Advent. Nichts Besonderes, ne? Erster Advent. Da brennt eine Kerze. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann steht Weihnachten vor der Tür. Ne? Ist doch so. Ne? Halleluja, preis der Herr. Ist das schön. Ist das schön. Ich habe es immer geliebt. Habe ich immer geliebt. Ich habe auch nicht gewusst, warum, aber ich habe es immer geliebt. Selbst als kleiner Steppke, ich habe es geliebt. Nun kannst du natürlich sagen, ja, Weihnachten, da warst du ja immer nur heiß auf die Geschenke. Natürlich, will ich gar nicht abstreiten. Aber ich fand es schon toll, wenn es zu Hause bei uns losging, dass mein Vater war Gärtner. Und das heißt, er hat Gärtner gelernt. Und dann hat er dementsprechend, unsere Kränze hat er dann selbst gemacht. So, ne? Adventskranz hat er dann selbst gemacht. Und das war immer eine tolle Sache schon. Das war schon immer eine tolle Sache. Da habe ich mich gefreut. Ich habe immer gedacht, jetzt es ist es was Besonderes. Und wenn ein Licht angezündet wurde und das nächste Licht, das war was Besonderes. Das war schon etwas Schönes. In meinem kleinen Kinderherzen fand ich das toll. Preis den Herrn. Da muss ich natürlich sagen, dann kam eine Zeit, da habe ich dem keine Bedeutung mehr zugemessen. Und wisst ihr, wann es wieder anfing? Als ich gläubig geworden wurde. Mit einem Mal, als ich tatsächlich gläubig wurde. Als ich wiedergeboren wurde, als das wieder zündete. Da, mit einem Mal, das war so, als ob das Licht jetzt auf einmal richtig strahlte. Preis den Herrn, Halleluja. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Natürlich magst du sagen, ach, was ist Advent, Weihnachten und ach, was aller Pfingsten und Karfreitag und was das alles ist und so. Naja, das sind eben Tage oder so. Ne? Aber wie im Grunde genommen, wir haben doch Jesus. Wir haben ihn alle Zeit und den Heiligen Geist haben wir alle Zeit. Stimmt. Hast du recht. Und trotzdem, wisst ihr, ich finde das gut. Ganz am Anfang, ich komme ja immer wieder auf den Anfang zurück. Ne? Am Anfang, da steht geschrieben, Moment. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels werden, um zu scheiden zwischen Tag und Nacht. Und sie sollen dienen als Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Und sie sollen als Lichter an der Wölbung des Himmels dienen, um auf die Erde zu leuchten. Und es geschah so. Und Gott machte die beiden großen Lichter, das größere Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Und Gott setzte sie an die Wölbung des Himmels, um über die Erde zu leuchten und zu herrschen über den Tag und über die Nacht und zwischen dem Licht und der Finsternis zu scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Es ist eine Ordnung, die Gott gegeben hat, dass er Sonne und Mond hingesetzt hat, dass er Sterne hingesetzt hat. Und sie sind uns Zeichen. An diesen Zeichen wissen wir, was ein Tag ist, was eine Nacht ist, was ein Monat ist, was ein Jahr ist. Und anscheinend ist es so, dass Gott es so gewollt hat. Wir Menschen unserer heutigen Zeit, wir teilen die Zeiten ja eigentlich anders ein. Das sind gute Zeiten, das sind schlechte Zeiten, das sind Arbeitszeiten, das sind Freizeiten und Partytime. Das sind die Zeiten, die wir einteilen auf dieser Erde. Ist euch das schon mal aufgefallen? Andere Zeiten gibt es eigentlich kaum noch. Das ist, weil als Gott damals die Welt geschaffen hatte, da war alles in Relation, in einer Beziehung, in einer Verbindung zu ihm. Jeder Tag war ein Tag des Herrn. Eine Nacht war eine Nacht des Herrn. Ein Monat war ein Monat des Herrn. Das war selbstverständlich, war das. Das ist das, das ist, Das, was Gott geschaffen hat, diente dazu, dass die Menschen an dem, was er geschaffen hat, an seiner Ordnung auch ein Schimmer dessen sahen, der es geschaffen hat. Später sind die Menschen darauf gekommen, dass sie dann an den Sachen selbst hängen geblieben ist. Dass sie Sonne, Mond und Sterne und was weiß ich alles, dass sie diese Sachen anbeteten. So ein Unsinn. Gott liebt Ordnung, wisst ihr das? Gott liebt Ordnung. Wenn du in die Schöpfung reinguckst, selbst nachdem sie gefallen ist, dann siehst du noch nur lauter Ordnung. Und der Teufel mag ja er heißt ja eigentlich der Durcheinanderbringer. Und er hat eine Menge durcheinander gebracht, zweifellos. Aber was du siehst, ist immer noch Ordnung. Du weißt ganz genau, heute Abend wird es dunkel. Du weißt, morgen ist wieder ein neuer Tag. Es sei denn, der Herr kommt wieder. Das heißt, es ist die Gott liebt Ordnung. Preist den Herrn, Gott liebt Ordnung. Und wir sehen das auch an den Kalendertagen und an den Festtagen des jüdischen Volkes. Da sehen wir hier, was es alles für Festtage gibt. Der Sabbat. Der Sabbat ist der letzte Tag der Woche. Allerdings fing bei ihnen der Tag anders an. Bei ihnen fing der Tag abends an. Und hörte dann am nächsten Tag abends, nach dem Spätnachmittag abends, zum Sonnenuntergang, hörte er auf. Also die Einteilung war ein bisschen anders. Aber ein Tag war immer noch ein Tag. Halleluja, Amen. Ein Tag war ein Tag. Von Gott. Ein Tag von Gott. Weiter, der Neumond. Der Neumond war der erste Tag jeden Monats. Sie haben den Monat nach den Mondphasen berechnet. Nicht nach den Sonnenphasen, sondern nach den Mondphasen. Das war ein bisschen anders. Aber sie haben Neumonde haben sie auch gefeiert. Der Neumond war also immer der erste Tag jeden Monats. Und wir wissen an einer Stelle im Alten Testament bei den Propheten, da steht geschrieben, ich kann eure Neumonde nicht mehr riechen. Ich mag sie nicht mehr. Aber warum mochte er sie denn nicht mehr? Nicht deshalb, weil der Neumond jetzt anders war. Der Neumond war immer noch der Neumond, war der erste Tag des Monats. Das war in Ordnung. Aber was er nicht abkonnte, war, dass sie zusammenkamen, dass sie feierten und dass sie den Herrn, ihren Gott, vergaßen und dass sie in Heuchelei lebten, dass sie da, wo sie zusammenkamen, Gott priesen, aber auf der anderen Seite ihre Mitmenschen unterdrückten und fertig machten. Es war also nicht die Feier, es sind nicht die Feste, die falsch sind. Was falsch ist, ist unsere Haltung. Unsere Haltung ist verkehrt. Oh, Halleluja, preist den Herrn. Preist den Herrn. Weiter. Jesus ist zu den Festen, zu den jüdischen Festen hingegangen. Wir lesen von gerade das Johannesevangelium, zeigt es uns ziemlich klar und deutlich. Hallo. Zeigt es uns klar und deutlich. Jesus ist zu den Festen hingegangen. Allerdings gibt es da auch eine Neuheit, da will ich auch später drauf kommen. Also, das Neujahrsfest, das war der erste Tag jeden Jahres. Das Pascha, das Fest der ungesäuerten Brote. Das Wochen- oder Pfingstfest. Der Versöhnungstag, Yom Kippur ist das, glaube ich, der Versöhnungstag, Yom Kippur. Das Laubhüttenfest, das Tempelweihfest. Das Purimfest. Das Sabbatjahr, was alle 7 Jahre war. Das Jubeljahr. Jubeljahr war, glaube ich, alle 7 mal 7. Das Jubeljahr. Das sind die großen, das sind die Feste. Die kleinen Neumonde und die großen. Bis hin zum Jubeljahr. Und das war etwas, was Gott eingesetzt hatte. Und es war gut. An 3 dieser Feste war Jesus auch. wo es besonders, wo wir es auch im Evangelien, wo wir den Bezug dazu sehen. Am Pascha-Fest, am Laubhüttenfest und am Purimfest. Nein, am Tempelweihfest. An diesen dreien war er. Und wir lesen in Johannes 6, da lesen wir, es war aber nahe das Pascha der Juden. Und an diesem, dann kam das, und dann hatte er die Menschen da um sich versammelt und sie hatten nichts zu essen und dann gab er die Speisung. Könnt ihr euch daran erinnern? Johannes 6, sicher alle schon gelesen. Johannes 6. Dann das nächste. Das nächste war das Laubhüttenfest. Laubhüttenfest, der letzte, da steht, am letzten großen Tag stand Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir. Ich bin das Wasser des Lebens. Und das war der größte Tag. An dem Tag, da sind die Priester, die sind losgegangen, die sind mit Eimern losgegangen und haben am Siloa-Teich haben sie Wasser geschöpft. Und haben dann dieses Wasser, dieses Reinigungswasser zum Tempel gebracht. Das war ein ganz besonderer Tag. Das war sozusagen der Höhepunkt des Laubhüttenfestes. Und an diesem Höhepunkt des Laubhüttenfestes stellt Jesus sich hin und sagt, ich bin das lebendige Wasser. Wer von mir trinkt, den wird nimmermehr dürsten. Und am Tempelweihfest ist das Fest, als Antiochus Epiphanes, Karin hatte vor einiger Zeit davon auch gesprochen, als Antiochus Epiphanes, ein seleukidischer griechischer König, er hatte den Tempel entweiht. Und dann wurde ein Aufstand der Juden kam und der Tempel wurde wieder neu geweiht. Und als dieser Tempel neu geweiht wurde, stellte sich heraus, wir haben kein Licht mehr. Und dann tat Gott ein Wunder und bereitete das Licht zu, dass sie Licht hatten. Und dieses Licht ging nicht mehr aus, es reichte. Es war ein Wunder. Übrigens steht davon in unserer Bibel nichts, das steht im ersten Makkabäer. Aber Jesus nahm auf dieses Fest nahm er Bezug und sagte, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Oh, Halleluja, preis den Herrn. Seht ihr, und das Pascha nahm er dann in besonderer Weise, als er dann am allerletzten Abend, als er mit seinen Jüngern zusammen war, daher sagte er, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Pascha mit euch zu feiern. Ich habe mich so danach gesehnt, ich habe so ein Verlangen danach gehabt, dieses Pascha mit euch zu feiern. Weil dieses Pascha war ein, ehe ich denn leide, sagt er. Dieses Pascha war ein Übergang. Nach dem Mahl nahm er das Brot, nahm er den Kelch. Als das Pascha vorbei war, setzte er das Neue frei. Er ist unser Pascha. Er ist unser Pascha. Halleluja, preist den Herrn. So wurden in ihm wurden die jüdischen Feste erfüllt. Und in dem Sinne kann man sagen, dass wir diese jüdischen Feste nicht mehr feiern brauchen. Das ist richtig. Es gibt viele Christen, wenn Laubhüttenfest ist oder sonst wie, dann juckt es ihnen in den Schuhen. Dann müssen sie unbedingt nach Israel runter und müssen mit den Israeliten, mit den Israelis Laubhüttenfest feiern oder solche Sachen. Gott segne sie. Sie mögen es tun. Wenn sie es auf dem Herzen haben, ist es auch in Ordnung. Aber glaubt ja nicht, dass jeder jetzt für nächstes Jahr Laubhüttenfest buchen, in Jerusalem buchen muss. Das brauchen wir nicht. Sollte Gott es dir das auf Herz geben, sei gesegnet. Aber wir brauchen es nicht. Wir brauchen es nicht. Das haben wir in Jesus Christus, wir haben es in ihm erfüllt. Er ist Er ist das lebendige Wasser. Halleluja, preist den Herrn. Und durch seinen Geist fließt dieses lebendige Wasser. Dieses lebendige Wasser fließt. Halleluja, preist den Herrn. Oh, Halleluja, ich bin immer noch beim ersten Advent. Das nicht vergessen. Auch wenn wir hier so ein paar Feste durchnehmen und jüdische Feiern oder sowas, ich bin immer noch beim ersten Advent. Ich will mal ein paar Sachen vorlesen. Aus dem Psalm. Psalm 8, Vers 4. Da steht geschrieben, sehe ich den Himmel, das Werk deiner Hände, das Werk deiner Finger, Mond und Sterne, die du befestigst. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Psalm 136 oder Psalm 72, das ist nicht so weit. Das ist nicht so weit. Psalm 72, Vers 7. Die Gerechtigkeit blühe auf in seinen Tagen und großer Friede, bis der Mond nicht mehr da ist. Psalm 136, der allein große Wunder tut, denn seine Huld oder seine Gnade währet ewig. Der den Himmel geschaffen hat in Weisheit, denn seine Gnade währet ewig. Der die Erde über den Wassern gegründet hat, denn seine Gnade währet ewig. Der die großen Leuchten gemacht hat, denn seine Gnade währet ewig. Die Sonne zur Herrschaft über den Tag, denn seine Gnade währet ewig. Mond und Sterne zur Herrschaft über die Nacht, denn seine Gnade währet ewig. Fällt euch was auf? Hier geht es wieder wie am Anfang, was wir in Genesis gelesen haben. Mond und Sterne. Mond und Sterne, das, was Gott geschaffen hat. Und dann steht bei jedem Mal steht geschrieben, denn seine Gnade währet ewig. Das heißt, sie sind uns als Zeichen gesetzt. Und ich finde es in Psalm 89, Vers 38, da steht es noch am allerschönsten. Psalm 89. Psalm 39, Vers 38. Da steht, er soll ewig bestehen, wie der Mond, der treue Zeuge über den Wolken. Der treue Zeuge. Hast du schon mal daran gedacht, dass der Mond ein treuer Zeuge ist? Bestimmt noch nicht, ne? Aber das Wort Gottes sagt es uns. Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und in den Endzeitreden sagt er, in der letzten Zeit, da werden die Kräfte des Himmels werden ins Wanken kommen. Sonne und Mond werden ihren Schein verlieren. Und auch an den Sternen wird etwas geschehen. Das heißt also, das, was wir hier sehen, ist, dass Gott seine Ordnung gesetzt hat in den Himmel. Und wir dürfen darauf rechnen. Wir dürfen damit rechnen. Er ist treu. So wie der Mond, wie er jeden Tag am Himmel steht, wie die Sonne jeden Tag am Himmel steht. Ein Zeichen der Treue Gottes zu uns. Ein Zeichen der Treue Gottes zu uns. Wisst ihr, was wir verloren haben? Wir haben dieses Weltbild haben wir verloren. Aber wir haben nicht nur ein Weltbild verloren, sondern wir haben die Beziehung der Umwelt, die Beziehung der Welt, die Beziehung alles um uns, was um uns herum ist, zu Gott haben wir dadurch mit verloren. Die Ordnung, die in der Welt war, diese Ordnung, die auch heute noch in der Welt ist, hat die Menschen, hat die Christen von Anfang an immer auf Gott hingewiesen. Sie haben immer, daraus haben sie immer gelebt. Das war ihr Gehen mit Gott. Ob es die Zeichen am Himmel waren, die Ordnung am Himmel oder die Ordnung des Geschaffenen um sie herum, darin haben sie gelebt. Und wir haben inzwischen ein Weltbild geschaffen, das sich losgelöst hat vom Schöpfer. Auch unsere Zeit hat sich losgelöst vom Schöpfer. Wir leben ein anderes Leben. Das ist so, als ob wir in einem luftleeren, in einem zeitleeren Raum leben. Das heißt nicht, dass keine Zeit mehr da ist. Das Interessante ist dabei, dass wir so gut wie gar keine Zeit haben oder nie Zeit haben. Aber wir haben die Beziehung des Geschaffenen um uns herum zu Gott haben wir vollkommen verloren. Wisst ihr, ich bin da deshalb darauf gekommen, weil Bernd hatte vor kurzem ein Buch herausgebracht über Columba. Columba, ein großer irischer Abt und Mönch, der eine ganz große Liebe zu Jesus hatte und mächtige Werke gewirkt hat. Und was mir bei ihm aufgefallen ist, deshalb habe ich mich wieder damit mal ein bisschen beschäftigt, und was mir aufgefallen ist, dass was die Iren, was sie so hatten, was sie aber auch mitteilten mit den Menschen noch, dieses Weltbild, was sie um sich herum sahen sie in Bezug auf Gott. Sie sind an die Ränder gegangen, an die Ränder ihrer Wagnisse sind sie herangegangen. Sie sind nach Skellig Island, in den Atlantik sind sie gegangen. Das ist nur so ein kleiner Kegel. Sie haben auf diesem Steinkegel haben sie Hütten gebaut und haben Gott gepriesen. Sie sind an Orte gegangen, wo nichts mehr war. Da haben sie gesagt, hier sind wir, hier. Sie haben es gewagt, an die äußersten Grenzen zu gehen. Und das ist, weil sie diesen Einklang hatten, sie haben in dem, was sie erlebten oder dem, was sie sahen, haben sie Gott gesehen. Ob es die Sonne war, ob es der Mond war, sie haben in all dem, haben sie sein Werk gesehen. Wenn sie auf dem Felde waren und haben gearbeitet, dann war es etwas, was Gott ihnen gab. Und die Zeit, wann sie ausgesät haben und wann sie geerntet haben, sie war vorgegeben durch die Zeiten und Ordnungen, die Gott ihnen gegeben hatte. Sie lebten darin. Der Herr hat es gegeben. Halleluja. Letztens habe ich vor einiger Zeit habe ich gelesen, ein Mann sagte, dass ich, als ich zu meinem Großvater besuchte, das war im vorigen Jahrhundert war das noch, auf dem Dorf war das, und der ist in dieses Dorf ist er hineingegangen, und sie hatten vorher, da konnte er sich auch noch dran erinnern, hatten sie kein Licht. Und jetzt hatten seine Großeltern, die hatten das erste Mal elektrisches Licht bekommen. Und da sagte der Großvater, als sie abends zusammensaßen und machten das Licht an, da sagte er, der Herr hat uns Licht gemacht. Versteht ihr, das ist selbst da, bis dahin ging es noch, dass die Beziehung dazu da ist, zu dem, was wir leben, was wir essen, was wir trinken, wovon wir leben, wo wir arbeiten, es in Bezug zu Gott zu sehen. Das Gebet vor dem Essen ist nicht ein Gebet, was du eben einstudiert hast oder was du als Brauch machst, sondern du hast gewusst, das Brot, was ich hier esse, das hat Gott gegeben. Er hat es wachsen lassen. Und wehe, wenn einmal das Wetter ausbleibt und die Ernte ist nicht so, dann können wir nicht sagen, ach, wir gehen in Supermarkt rein, da kommt der Weizen dann aus Afrika oder von sonst woher, das ist kein Problem. Wir haben in all dem, wir haben das um uns herum, die Beziehung der Umwelt als Gottes Segen zu sehen, haben wir verloren. Und darum leben wir in einem luftleeren Raum. Und so war das damals in der Zeit, früher war es so, dass das Jahr wurde eingeteilt. Das Jahr wurde selbstverständlich, bei den Juden war das Jahr war eingeteilt. Es war eingeteilt und es war nicht einfach so eingeteilt, nur um der Zeit wegen, sondern weil jedes Ereignis, was in der Zeit stattfand, hatte einen Bezug zum Schöpfer, der es gab, der jetzt die Zeit gab, der jetzt die Zeit festsetzte. Jetzt ist die Zeit der Traubenernte. Jetzt ist die Zeit der Weizenernte. Jetzt ist die Zeit. Das, was wir heute als Erntefest feiern oder so, das ist ein Abklatsch, das ist lächerlich. Oh, Halleluja, preis den Herrn. Ich habe mir mal Gedanken gemacht. Depression ist etwas, was in unserer heutigen Zeit unwahrscheinlich Überhand genommen hat. Früher hat es das in dem Maße nicht gegeben, es waren Einzelfälle. Warum? Warum? Weil den Menschen die Ordnung fehlt. Weil die Menschen nicht mehr wissen, was sie machen sollen mit ihrer Zeit. Wisst ihr, wenn solche Leute, wenn die in die Psychiatrie gehen oder zum Psychiater oder sonst was, was sie sagen, sie müssen Ordnung in ihr Leben kriegen. Sie müssen anfangen, Bezugspunkte zu setzen. Und diese Bezugspunkte, zu diesen Bezugspunkten hin, auf diese Bezugspunkte hin leben und darin wirken. Und das hat seinen Sinn. Das hat seinen Sinn. Wisst ihr, vor Jahren, als wir noch, ich glaube 20 Jahre ist es her, ich weiß nicht, wie hieß er nochmal, aus Exton hier, der auch immer seine psychischen Probleme hatte. Der ist den ganzen Tag ist nur rumgelaufen und oh, ich fühle mich so schlecht, mir geht so schlecht und oh, ich glaube, ich habe mein Heil verloren oder sonst wie und was weiß ich. Und den ganzen Tag ging das so, den ganzen Tag. Dann hast du mit ihm gebetet, ach, jetzt geht es mir schon ein bisschen besser. Ja, ach, jetzt geht es mir schon ein bisschen besser. Dann ging er wieder los und dann wieder weg. Weiter, wieder weg. Und gearbeitet hat er nie, glaube ich. Ich meine, wenn er mal gearbeitet hat, nee, das hat er nicht auf die Reihe gekriegt. Feste Bezugspunkte fehlten. Ich glaube, dass das so wichtig ist. Wir brauchen die Freiheit des Geistes, aber die Freiheit des Geistes kann nur da geschehen, wo sie auf einer Ordnung aufliegt. Halleluja, preist den Herrn. Wisst ihr, in der Didache, die Didache ist eines der ältesten Dokumente aus der Christenheit. Erst im Anfang haben sie versucht, das ganz nach hinten zu schieben. Haben sie gedacht, oh, das war erst 100 nach Christus, 120 nach Christus. Inzwischen haben alle festgestellt, halt, die Bedingungen, die damals waren, die waren um der Zeit um 120 gar nicht mehr gegeben. Da gab es gar nicht mehr die Wanderapostel und so weiter. War ja gar nicht. Und was sie da sagten, Moment, der erste Tag in der Woche ist der Sonntag. Das ist der Tag des Herrn. Und dann wurde das Mahl gefeiert und danach, nach der Feier, was wurde los? Und dann, jetzt konnten die Propheten ran. Jetzt konnte auf der Ordnung konnte geweissagt werden. Und dann hat die Dache ganz, ganz locker hat sie gesagt, so, und wenn dann geweissagt wird, das können sie dann so viele so wollen. Halleluja, preis den Herrn. Wow, das ist, an anderer Stelle steht geschrieben, dreimal am Tag, morgens, mittags und abends spät, das Vaterunser. Moment mal, das war 70, da lebten noch viele der Apostel. Johannes, auch der hatte noch 30 Jahre, über 30 Jahre vor sich. Das Vaterunser, dreimal täglich. Ich habe gleich zurückgeschaltet, habe gedacht, oh, guck mal, das ist ja wie bei Daniel. Daniel hat auch immer seine Zeiten. Fenster auf, da und Gebet, zack. Ja, was heißt das jetzt? Ist das Vaterunser so? Jetzt mache ich morgens früh, der Wecker klingelt, 7 Uhr, ich stehe auf, Vaterunser, der du bist im Himmel, geheiligt werde und so weiter. Preis den Herrn, Herr. Nur dafür, dass ich es nicht zu Ende bringe. Halleluja. Was ich damit sagen will, wenn du jetzt das Vaterunser betest, dann heißt das nicht so, jetzt habe ich bis heute Mittag habe ich meine Pflicht getan und jetzt ist Ruhe. Sondern diese Gebete waren diese Anchor Points, die waren diese Punkte, die Stützen waren. Das waren die, da hast du reingerammt, so, morgens, mittags und abends. Und dazwischen durftest du so viel beten, wie du wolltest. Halleluja! Preis den Herrn! Versteht ihr? So ist das. So ist das. Wisst ihr, es hat sich nämlich herausgestellt, wenn du diese Punkte nicht hast, dann verlierst du die Spontanität des freien Betens. Interessant, ne? Halleluja, preis den Herrn. Ja, so ist das. Wow. Also, es tut gut, Fixpunkte zu haben. Es ist gut. Wir brauchen das. Wir brauchen das. Wir sind Menschen. Wir brauchen diese Punkte. Ich hatte schon mal gesagt, wenn du versuchst, so eine ohne Ordnung, ich folge dem Geist. Ne? Das ist, als Jesus gesagt hat, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Ne? Und dann steht geschrieben, so sind alle, die aus dem Geist Gottes geboren sind, dass sie hin und her treiben. Das heißt nicht, dass sie keine festen Punkte haben. Das heißt das, ne, bitte, bloß nicht. Das ist, also dann fange ich an, völlig chaotisch und anarchisch zu werden. Das heißt, die Juden, diese Art von Anarchie war den Juden so fern wie der Himmel von der Erde. Und zwar bevor Jesus Himmel und Erde miteinander verbunden hat. Halleluja. Preis den Herrn. Preis den Herrn. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen will. Wow. Also, es ist gut, wenn wir Ordnung haben. Natürlich kannst du sagen, damals war die Zeit der Entwicklung. Die Christen haben gerade erst angefangen. Sie haben, der Heilige Geist hat sie erwischt und sie waren so von Freude, dieses neue Leben, was Gott in ihnen gewirkt hat, das war am Bersten, das brach aus ihnen hervor. Davon waren sie erfüllt. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, sie waren nicht nur einmal davon erfüllt, sondern ein paar Tage später lesen wir, sie wurden wieder erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das heißt also, es kommt nicht nur einmal und das war's, sondern es kommt immer wieder. Immer wieder brauchen wir diese Erfüllung, dieses Überfließen des Heiligen Geistes. Oh, Halleluja. Danke, Herr. Aber wir brauchen auch diese festen Bezugspunkte. Nun. Im Galater steht geschrieben, lass uns ruhig mal aufschlagen, Galater 4, Vers 10, Ihr beobachtet Tage und Monate und bestimmte Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Moment mal, Paulus, was schreibst du denn da? Jetzt auf einmal keine Ordnung mehr? Jetzt auf einmal alles durch? Machen wir doch so, wie es gerade kommt. Machen wir die gepriesene göttliche Anarchie? Nein, wir dürfen den Zusammenhang nicht vergessen. Da steht geschrieben, so waren auch wir in Vers 3, so waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die loskaufte, die unter Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Und dann, wie wendet ihr euch wieder zu den schwachen und armseligen Elementen zurück, denen ihr wieder von Neuem dienen wollt? Wisst ihr, was das war? Das war etwas ganz anderes. Das war, die Leute haben sich, danach sind sie sind ständig, sind sie losgezogen und haben ihre Berater aufgesucht. Was ist der beste Tag, dass ich meinen Sohn verheirate? Oder in welchem Jahr kann ich am besten meine Anlage oder meine Geschäfte da und da erledigen? Das ging vom Kaiser bis zu dem Niedrigsten ging das durch. Das war das. Es geht nicht um Zeichen oder Normen oder das, was Gott gesetzt hat, sondern es geht darum, dass die Menschen sich abhängig machten von diesem, dass sie von diesem, was Gott eigentlich nur als Zeichen gesetzt hat, dass sie sich wieder daran hängen und meinen, das ist jetzt das Wichtige. Davon hängt es ab. Und wenn der Stern so in dem Dienst ist, und dann nur man kann es machen. Also wir müssen die Zusammenhänge begreifen. Wir müssen sehen, was steht in der Bibel geschrieben. Nimm den Satz nicht einfach nur aus dem Kontext heraus und sage so und so und so. Nein. Wisst ihr warum? Ich kann es wunderbar sagen. In der Apostelgeschichte, Paulus, der große Mann, der gesagt hat, frei vom Gesetz, ja. Aber wisst ihr, dieser Mann Gottes, dem hat es absolut nichts ausgemacht, nicht nur das, sondern wir lesen es in der Apostelgeschichte. Er wollte jetzt unbedingt, er war in Ephesus, hatte seine Reise in Europa beendet, er hatte die Gemeinden besucht und dann steht geschrieben, und jetzt hatte er aber das Verlangen, unbedingt zum Pfingstfest nach Jerusalem zu kommen. Da steht nicht etwa um die Zeit oder ein paar Tage früher oder später, kommt nicht darauf an, sondern nein, er wollte zu Pfingsten, wollte er in Jerusalem sein. Hört ihr? Zu Pfingsten wollte er in Jerusalem sein. Wisst ihr, dieses Paradox werden wir niemals ganz auflösen. Wir werden es niemals ganz auflösen, aber es ist tatsächlich so. Halleluja, preis den Herrn. Und was ich kann nicht sagen, ob er Pfingsten deshalb in Jerusalem sein wollte, um bei seinen christlichen Brüdern und Schwestern zu sein, um die Ankunft des Heiligen Geistes zu feiern. Oder ob er dieses Pfingstfest deshalb feierte, wie die Juden es feierte, dass das Gesetz Gottes auf dem Sinai gegeben wurde. Ich denke, dass er eher die Erfüllung gefeiert hat. Ich denke, dass er eher die Erfüllung gefeiert hat. Aber das ist so, dass die Gabe des Gesetzes und die Erfüllung in Christus ist nicht ein Widerspruch in sich, sondern sie gehört zusammen. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Darum auch wir Christen immer dann, wenn wir sagen, oh, wir haben die Freiheit. Wir haben die Freiheit und so weiter. Und wenn der Geist uns treibt, dann ja, ansonsten nicht. Das Gebot im Matthäus, der Bergpredigt, ist vor uns. Das Gebot ist vor uns. Natürlich. Und da begegnen Bernd und ich uns. Das Wort kennen wir. Wenn das Wort in uns ist, das Wort. Es steht geschrieben, Jesus sagt, meine Worte sind Geist und Leben. Und wenn du weißt, was gut ist, sagt Jakobus, und du tust es nicht, ist es dir Sünde. Das heißt also, da muss, in dem Moment muss ich davon ausgehen, wenn ich in eine Situation komme, wo ich helfen kann und mein Gewissen, dass Gott durch in meinem Geist, in meinem Gewissen zu mir spricht, dann sollte ich es tun. Dann sollte ich es ja tun. Und nicht sprechen, ich kann es doch nicht. Denn wenn Gott etwas, wenn Gott uns seinen Geist gegeben hat, dann vermögen wir es. Dann vermögen wir es. Auch wenn es vielleicht so aussieht, als wäre es uns jetzt in diesem Moment unmöglich. Das eine widerspricht nicht dem anderen. Wenn du einen Menschen siehst, der am Verhungern ist und du hast dein Butterbrot in der Hosentasche, schön dick, mit Stulle, mit den besten Sachen drauf, und sagst ja so, ich habe jetzt noch 3 Tage und das bisschen, das muss ich noch behalten. Und dann kommst du vorbei und da liegt einer und der ist am Verrecken. Muss an mich selbst denken. Nein, der Geist Gottes wird dich drängen, zu geben. Ich finde es so stark, das ist ja damals, Elia wurde zu dieser Witwe in Zapat geschickt. Und da steht dann geschrieben, und sie hatte noch so ein kleines bisschen, so einen letzten Rest hatte sie noch. Und ihr Kind, sie und ihr Kind, das hätte so für die letzte Mahlzeit gereicht. Und dann kommt dieser Prophet vorbei und sagt so, und jetzt mach mir erstmal ein schönes Essen. Gib mir erstmal was zu essen. Menschlich gesehen war das Blödsinn. Aber das war genau das, was Gott verlangte. Und wir stehen in dieser Spannung drin, wenn uns in unserem Leben etwas begegnet, was Gott uns in unseren Weg hineinbringt. Das ist nicht Zufall. Es liegt daran, dass wir uns daran gewöhnt haben, die Dinge um uns herum als zufällige Begleiterscheinungen zu sehen. Die Christen damals in dieser Zeit, sie sind gegangen und sie haben jederzeit mit jeder Begegnung, wenn ein Mensch ihnen in den Weg kam, Ereignisse ihnen in den Weg kamen, haben sie darin Gottes Hand gesehen. Sie haben, jetzt wirkt der Geist Gottes. Herr, hier bin ich, was soll ich tun? Was soll ich sagen? Wir sind stumpf, abgestumpft. Ich will das nicht als Vorwurf jetzt euch geben. Mir geht es genauso. Wir sind so geprägt. Wir sind so geprägt. Die Umwelt um uns herum, das ist so, die Menschen laufen nur noch so durch die Gegend. Das ist so. Preist den Herrn. Hier steht geschrieben im Galaterbrief, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Als aber die Zeit erfüllt war. Bevor Jesus kam, war es dunkel, finster auf der Erde. Und wir singen auch dieses Lied hier, Finsternis bedeckt den Erdkreis, dunkel die Völker da. Ne? Ja, aus Jesaja steht das so geschrieben. Und das ist ein Zustand, der die ganze Welt betraf. Die Menschen waren völlig verfinstert. Das Volk Israel war verfinstert, denn man sah es daran, als Jesus auftrat in diesen 3 Jahren, in denen er gepredigt hat, hat er gemerkt, dass sie von dem Gesetz, von dem, was eigentlich Gott zeigen wollte, wie er sich offenbaren wollte, dass sie sich völlig davon gelöst haben. Sie verstanden nur noch den Buchstaben des Gesetzes und haben danach gelebt. Aber das Herz des Gesetzes haben sie nicht erfasst. Und von den Menschen um sie herum, die Völker um sie herum, sie waren so oder so, sie sind blind. Und es war eine große Dunkelheit, eine große Finsternis. Jesaja 63, da steht: Denn du bist unser Vater, denn Abraham weiß nichts von uns und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser, von alters her, das ist dein Name. Warum, Herr, lässt du uns von deinen Wegen abirren, verhärtest unser Herz, dass wir dich nicht fürchten? Kehre zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme deines Erbteils willen. Für eine kleine Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben. Unsere Gegner haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind wie solche geworden, über die du von alters her nicht geherrscht hast, über denen dein Name nicht ausgerufen ist. Und dann, ach, dass du den Himmel zerrissest, herabstiegst, sodass vor deinem Angesicht die Berge erbeben. Es gibt dieses uralte Lied, O Heiland, reiß den Himmel auf. Kennt ihr das? Gibt es noch dieses, reiß den Himmel auf. Aber was für ein... Wie offenbart hier diese Verse, wie offenbaren die das Herz des Propheten? O Herr, reiß den Himmel auf! Wir sind blind, wir sehen nichts, wir sind im Dunkeln. Dein Volk geht zugrunde. Und dann steht geschrieben, die Fülle der Zeit. Die Fülle der Zeit. Was ist, die Menschen haben gewartet. Als Jesus dann zum Tempel kam, das lesen wir von dem Simeon, den Gott gesagt hatte, du wirst den Heiland sehen, wenn er kommt. Du wirst ihn sehen. Du wirst nicht sterben, ehe du ihn gesehen hast. Und dann sieht er ihn und er jubelt und er prophezeit. Und dann sagt er, nun lässt du mich in Frieden gehen. Nun lässt du mich in Frieden gehen, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Oh Halleluja, preis den Herrn. Meine Augen haben dein Heil gesehen. So ist, wenn wir Advent feiern, so ist das eigentlich immer in zweierlei Hinsicht. Einmal blicken wir auf das endgültige Kommen. Wir blicken auch auf die zweite Wiederkunft. Wir blicken darauf, Herr, es ist finster geworden, Herr. Herr, niemand fragt mehr nach dir. Die Welt geht zugrunde. Wir haben lange Zeit haben wir eine Welt gehabt, wo zumindest der Name des Herrn noch etwas galt. Und jetzt ist es finster geworden, Herr. Es ist dunkel geworden, Herr. Wann kommst du? Ich bin absolut nicht dafür, dass wir nicht sagen, Herr, komme bald. Denn das ist es, was selbst in der Offenbarung ganz zuletzt geschrieben steht. Der Geist und die Braut, sie rufen, komm, Herr Jesus, komm. Wir haben eine Sehnsucht, wir dürfen diese Sehnsucht haben. Wir werden ganz, ganz traurige Brautleute wären wir, wenn wir dem Bräutigam überhaupt nicht erwarten würden. Wenn wir überhaupt keine Sehnsucht, kein Verlangen danach hätten. Oh Halleluja, preis den Herrn. Und so ist auch unser Advent, wenn wir jetzt zur Geburt hingehen, zur Geburt Jesu, ist nicht nur, dass er als kleines Kind gekommen ist, sondern gleichzeitig gehört mit dazu, dass wir darauf warten, Herr, du bist gekommen und du wirst wiederkommen. Das, was wir jetzt haben, wir leben in der Zeit Christi. Dies ist die Zeit Christi. Dies ist die Zeit der Kirche. Irgendwann mal kam einer im Mittelalter an, so die Zeit Christi ist vorbei. Jetzt ist die Zeit des Heiligen Geistes. So ein Quatsch. Ich meine nichts gegen den Heiligen Geist, aber der Heilige Geist, der hätte seine Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hätte gesagt, hier, er ist es. Er zeugt von Christus, er will nichts anderes. Er hat sich nicht mal einen eigenen Namen zugelegt. Heißt Heiliger Geist. Halleluja. Preis den Herrn. Preis den Herrn, ja. Das ist unser Gott. Das ist unser Gott. Das heißt auch nicht, dass wir den Heiligen Geist nicht verehren, dass wir ihn anrufen. Oh, Heiliger Geist, ich liebe den Heiligen Geist. Denn er ist es, der die Liebe in mir weckt. Er ist es, der es nicht nur in mir weckt, sondern er ist die Liebe, die in meinem Herzen ausgegossen ist. Wie sollte ich ihn nicht lieben? Aber er will uns zu ihm führen. Er will uns an die Hand nehmen, zu ihm führen. Preis den Herrn. Halleluja. Gut. Jetzt muss ich wieder die Kurve zum Advent kriegen. Darf ich mal kurz umgucken? Ja. Halleluja. Halleluja. Preis den Herrn. Also, ich denke, was ich versucht habe herauszustellen, ist, dass wir diese Feste, dass wir sie nicht einfach sehen, so wie Paulus dann, dass wir da sagen, ach, der eine hält es, der andere hält es nicht. Sondern diese Feste haben eine Aussagekraft. Sie geben uns eine Ordnung, innerhalb dieser Ordnung, in der wir uns bewegen können. Wisst ihr, beim Kolumba hatte ich gesagt, beim Kolumba steht geschrieben, er liebte es und hat nie ein einziges Mal ein Ostern, von Weihnachten steht da zwar nicht jetzt die Rede, aber er hat niemals ein Ostern versäumt, ohne mit seinen Brüdern Gemeinschaft zu haben, ohne auf Iona zu seinen Brüdern zu gehen, zu seinen Brüdern zu gehen. Es sind besondere Tage, es sind besondere Zeiten. Und wenn wir da in diesem Zusammenhang sehen, dass der Paulus schreibt an einer Stelle, schreibt er, der eine isst Fleisch und der andere isst nur Gemüse. Und der eine hält einen Tag und der andere hält keinen Tag. Wisst ihr, da ist aber jetzt nicht von Weihnachten oder Ostern oder Pfingsten die Rede. Wisst ihr, wie viele Menschen und was für Menschen alles für Tage feiern oder sonst was? Und für groß halten und für besonders halten, oder? Und da sagt er, genau in dem Zusammenhang sagt er, tu's, mach dich auch nicht heiliger. Wenn du deinen Geburtstag feierst, ist in Ordnung, mach dich auch nicht heiliger, aber genieß es, freu dich an dem Herrn. Amen. Preis den Herrn, Halleluja. Aber was anderes ist, mit Ostern ist das was anderes. Wisst ihr, warum ich darauf komme, dass Ostern schon etwas anderes ist? Ja, Ostern, das ist doch nur so eine Erfindung, irgendwann haben sie eingeführt, Ostern. Naja, damals war es noch nicht wegen irgendwelcher Blumengeschenke oder sonst was. Aber irgendwo, naja, haben sie das. Nein! Ostern war ganz bewusst. Am Anfang haben die Christen das Passa und Passa mitgefeiert mit den Juden. Aus den Quellen wissen wir es, sie haben tatsächlich das Passa mitgefeiert. Zu dem Zeitpunkt haben sie auch gefeiert. Und dann wollten sie sich aber absetzen von den Juden. So wie der erste Tag, der Sonntag war, auf einmal war nicht mehr der Sabbat, an dem gefeiert wurde, sondern der Sonntag war der Tag des Herrn. Paulus schreibt schon, ich bleibe bei euch, da steht in der Apostelgeschichte, okay, ich könnte jetzt verschwinden und ich muss ja unbedingt in Jerusalem sein zum Pfingstfest, aber ich will den Sonntag noch bei euch sein. Ich will den Sonntag dann, wenn wir das Mahl feiern, will ich bei euch sein. Seht ihr das? Seht ihr das? Es gibt Fixpunkte. Ihr könnt doch sagen, Menschenskinder, können wir am Donnerstag machen, wir eine lange Nacht, ist auch in Ordnung. Ja, damals gab es den Sonntag nicht als Feiertag. Die Leute mussten so oder so arbeiten, ob es ihnen gefiel oder nicht. Ob sie dann am Sonntag sich dann am Sonntag 5 Stunden Predigt anhören oder ob sie dann am Donnerstag 5 Stunden Predigt anhören. Macht das eine Rolle? Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, dass auch das Mahl schon wieder und der Tag des Herrn, dieser Sonntag ist ein besonderer Tag. Johannes greift das dann in der Apokalypse auf und sagt, er war im Geist am Tag des Herrn. Der Tag des Herrn hatte sich da schon etabliert. Es war das Treffen, es war das Mahl, es war die Gemeinschaft, es war die Versammlung. Halleluja, preis den Herrn. Und mit Ostern, da war doch was. Ostern, Polycarp, hatte ich euch schon mal erzählt, Polycarp reiste im Jahre 160 oder 165, reiste er nach Rom und hatte eine Unterredung mit dem damaligen Bischof von Rom über das Datum von Ostern. Kannst du sagen, na gut, also haben sie da eigentlich ausklamösert. Haben sie einfach gemacht. Nein, Polycarp selbst bezeugt, er hat als Jugendlicher zu den Füßen, Johannes gesessen. Und er sagt, und ich habe mir vorgenommen, ich werde nichts anderes weitergeben, als das, was ich von Ihnen, von den ersten Zeugen von Ihnen empfangen habe. Was sagt uns das? Ostern muss also schon etwas Besonderes gewesen sein. Ostern, da wisst ihr auch, dass Ostern wurde gefeiert. Nicht nur Karfreitag oder Ostern, sondern Ostern wurde gefeiert bis Pfingsten. Die haben bis Pfingsten gefeiert. Sie haben 50 Tage lang haben sie gefeiert. Halleluja, preis den Herrn. Wisst ihr, wir wissen ja gar nicht, was Feiern ist. Wenn wir hier so ein kleines Ding hier hinstellen, dann ist das schon ein großes Ereignis. Dann ist das schon eine gewaltige Sache. Aber wisst ihr, die konnten schon feiern. Feierlich mit Lichtern und mit Hymnen, Gesang, die Etheria. Da war eine, zur Zeit Hieronymus, da war eine Pilgerin, die kam aus Spanien. Die kam hin und dann schrieb sie, und als wir nahe Jerusalem waren, wir kamen nach Jerusalem rein und da hörten wir schon von Weitem, sie kamen zu Ostern hin, da hörten wir von Weitem, hörten wir den Gesang und die Hymnen, die gesungen wurden. Halleluja, preis den Herrn. Das waren nicht alles so eine verschrobenen und braven und sittsamen Leutchen. Da ging es richtig ab. Da ging es richtig ab. Halleluja, preis den Herrn. Also, lass uns die Feste feiern, wie sie fallen. Lass uns die Feste feiern, wie sie fallen. Preis den Herrn. Ich weiß ja auch, das ist so, man kann es irgendwie, ich bin eingefleischter Norddeutscher. Vielleicht weiß der eine oder andere nicht, was ich damit ausdrücken will. Aber wisst ihr, da ist so ein Funken kölscher Blut in meinem Adern. Und manchmal will es rausbrechen. Halleluja, preis den Herrn! Oh, das macht Spaß. Ich freue mich und ich will feiern. Amen. Ja, er spielt auf dem, wie ich bereit bin, mitzumachen. Ne? Das ist so. Ne? Also ich kann auch sagen, nee, Herr, lass die anderen mal feiern. Nein, so ist es nicht. Gut. Wir gehen jetzt auf Weihnachten zu. Und das ist eine Haltung. Das ist eine Haltung des Wartens. Das ist ganz bewusst, ist das Warten ist etwas, was wir eigentlich nicht mögen. Also von Natur aus ist eigentlich uns Menschen fällt das Warten schwer. Ich merke es immer wieder, wenn ich an eine Ampel komme, vor mir vielleicht 2, 3, hinter mir 3, 4 und ich muss zur Arbeit oder habe irgendwas, dann merke ich, wie schwer mir das Warten fällt. Das ist nur eine Situation. Aber grundsätzlich fällt es uns schwer. Und es wird uns so schön im Hebräerbrief, wird uns das schön gesagt, dass wir warten müssen. Wenn wir das haben wollen, wonach wir uns sehnen, müssen wir bereit sein zu warten, müssen wir Geduld haben. Es geht nicht anders. Es sagt, heißt nichts, dass wir nicht in dieser Situation, dass wir sagen können, Herr, wie lange noch? Oh Herr, komm! Ich bin's leid, ich kann nicht mehr, komm her! Da steht nirgendwo, steht da geschrieben, du darfst das nicht. Fand ich so interessant in den Psalmen. Wenn du die Psalmen liest, das ist ja, die haben mal ausgerechnet, das ist ja fast die Hälfte, beklagen sie sich ja in dem Psalm. Fast die Hälfte jammern sie rum und beklagen sich. Also Gott hat nichts dagegen, wenn wir uns beklagen. Aber nicht, dass ich mich bei dir beklage oder du dich bei mir beklagst, sondern wir sollen uns vor ihm beklagen. Wir sollen sagen, Herr, ich kann nicht mehr, Herr, was ist? Was ist? Ich stehe hier, ich warte auf dich, ich brauche Erlösung, ich brauche Befreiung, ich brauche Geld, ich brauche dieses, ich brauche jenes. Wir dürfen das. Absolut. Ich glaube, ein Jude hat damit auch weniger Probleme gehabt. Ich meine, das hat vielleicht auch was mit unserem eigenen persönlichen seelischen Zustand. Sowas tut man eben nicht. Ne? Sowas tut man eben nicht. Und bei Gott schon mal gar nicht. Und das ist so toll, aber wenn du liest in der Bibel, dass da Leute richtig mit Gott gerungen haben, ne? Dass sie wirklich gesagt haben, Herr, ich will es jetzt aber haben. Ich will es jetzt aber haben. Es kann sein, dass Gott dann sagt, nee, jetzt noch nicht, du bist noch nicht so weit. Das kann sein. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich sagen kann, Herr, geht's nicht jetzt? Wir warten. Und wir sind in der Zeit Christi. Wir sind in der Zeit Christi. Als die Fülle der Zeit, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und das, was jetzt kommt, was wiederkommt, ist, wenn die Zeit erfüllt ist, wird er wiederkommen. Darauf warten wir auch. Darauf warten wir auch. So ist dieses Weihnachten ist immer umkleidet auch von Herr. Es ist schon. Du bist schon da gewesen. Du bist hier. Du hast uns erlöst. Die Erlösung haben wir schon. Wir haben sie schon. Und doch noch nicht ganz. Und doch noch nicht ganz. Und doch müssen wir durch. Wir müssen da noch hin. Wir müssen sogar durch den Tod noch durch, wenn er nicht wiederkommt. Oh, Halleluja, preis den Herrn. Aber wir wissen, wir haben eine lebendige Hoffnung. Wir wissen, wir haben einen Herrn, der gekommen ist. Und das finde ich so stark. Ich finde, damals in der ersten Zeit, der Christen, da haben die Menschen haben viel das bewegt. Und dann hieß es, bevor Jesus kam, war die Welt so verfinstert. Sie war so verfinstert und die Engel, sie schafften es nicht mehr, die Menschen irgendwo noch aufzurütteln. Sie schafften es nicht mehr. Die Aufgabe der Engel ist es eigentlich, Menschen zu bereiten. Wir sehen es, Schutzengel sind dazu da, dass sie Menschen in die Gegenwart Gottes bringen, dass sie wieder nach Gott fragen lassen, dass sie nach dem Weg Gottes, nach dem Willen Gottes ausstrecke. Und so ist es, wir lesen im Alten Testament, lesen wir, als Daniel um Israel bat, da sagte der Engel, der dann zu ihm kam, er sagte, der Engel der Perser hat mir widerstanden, aber Michael, euer Engelfürst, ist mir beigestanden. Es gibt einen Engelfürsten, der ein Volk zu Gott hinführen will, der ein Volk in die Gegenwart Gottes hinein, in den Segen Gottes hineinbringen will. Und es gibt Engelfürsten, die über Völker gesetzt sind, die dagegen wirken, die eingesetzt sind und dagegen wirken. Und so haben Hieronymus und Origenes, sie haben es gesehen, sie haben gesagt, es sind da, damals sind zu der Zeit, bevor Jesus kam, da waren die Engel der Völker, sie waren verzweifelt. Die Engel der Völker, sie haben alles versucht, die Völker hinzu und vorzubereiten auf Christus, ihn zu Christus, auf Christus hin auszurichten, und sie haben es nicht geschafft. Sie haben es nicht geschafft. Und dann steht geschrieben, und dann, als Christus kam, all die Engel, sie haben gejubelt, sie haben gesagt, jetzt ist etwas Neues geworden. Jetzt werden wir Erfolg haben. Jetzt werden sich die Völker zu Christus bekehren. Und unser Wirken hat einen Sinn. Halleluja, preis den Herrn. Das ist Weihnachten. Das ist Advent, das ist Weihnachten. Es ist schon geschehen und es wird die Zeit kommen, wo Löwe und Lamm beieinander liegen. Es wird die Zeit kommen, wo wir von Angesicht zu Angesicht schauen. Bis jetzt sehen wir immer noch, wie Paulus sagt, wir sehen immer noch wie durch einen Spiegel. Aber es kommt die Zeit, da er wiederkommt und wir werden ihn sehen, von Angesicht zu Angesicht. Oh Halleluja, preis den Herrn. Das ist, Weihnachten heißt, das Licht ist angegangen, es ist vorbei, die Finsternis kann nicht mehr siegen. Sie kann uns immer noch bedrängen, sie kann uns immer noch versuchen, Angst zu machen. Aber das Licht, das in uns ist, ist stärker als die Dunkelheit dieser Welt. Halleluja, preis den Herrn. Und wir warten darauf, dass wir hineinkommen in das Vollendete, in die Vollendung hinein. Danach sehen wir uns. Und obwohl wir genau wissen, auch ein Paulus hat davon geschrieben, wir sind noch nicht vollendet, bis wir bei ihm sein werden, bis er kommt. Halleluja. Preis den Herrn. Und möge der Herr uns durch seinen Geist das geben, dass wir wieder hineinkommen, dass wir in den Gelegenheiten um uns herum, in den Bewegungen, die um uns herum sind, dass wir das Wirken Gottes darin sehen, dass wir hineinkommen. Halleluja, preist den Herrn. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen ersten Advent. Einen schönen ersten Advent. Und eine Freude auf Weihnachten. Der Heiland ist uns geboren. Gott wurde Mensch. Man kann es kaum glauben. Man kann es wirklich kaum glauben. Wenn der Heilige Geist das nicht in mir wirken würde, dass ich das glauben kann, dann könnte ich das auch nicht. Die Menschen, sie können nicht verstehen, wenn der Heilige Geist sie nicht überführt. Aber wir dürfen ihnen weitersagen. Wir dürfen ihnen sagen, Weihnachten, die wahre Weihnacht ist nicht das wahre Weihnachten. Das wahre Weihnachten ist nämlich Christus. Christus wurde Mensch. Das Wort wurde Mensch. So wie wir es vorhin gesungen haben. Das Wort wurde Mensch. Halleluja, preis den Herrn. Liebt ihr Jesus? Halleluja. Das geht ein bisschen schwach, ne? Oh, Halleluja, preis den Herrn. Preis den Herrn. Ich habe vor einiger Zeit, habe ich mal aus dem, diese Braut-Jesu-Mystik im Mittelalter, habe ich mal gelesen, von einigen Frauen, die, vorwiegend waren es Frauen, die Jesus liebten, ne? Und, da habe ich mir auch gedacht, Mensch, ist das nicht ein bisschen viel? Also dagegen ist Schwärmen ist ja gar nichts. Ne? Also das ist also diese Begeisterung und aber dann habe ich erfahren und mitgekriegt, Mensch, sie haben wirklich darin gelebt. Gott hat an ihnen gewirkt, sie haben Wunder gewirkt, sie haben den Herrn gesehen. Also, oh Herr, wir wollen dich lieben. Wir wollen dich lieben, Herr. Amen.